Ich danke ganz herzlich für diese freundliche Begrüßung. Ich bewundere Ulrich Barzani, um das nur kurz in Klammern zu sagen, für seine unglaubliche Energie, seine Initiativen, seinen Überblick. Ohne ihn würde das Netzwerk überhaupt nicht existieren und vorankommen. Ja, ich soll und darf heute über die Heilige Schrift reden. Und wir haben das schon jetzt in dem vorangegangenen Referat sehr deutlich gehört. An der Schriftfrage entscheidet sich so vieles. Und deswegen wollen wir jetzt auch darauf zugehen. Und zwar mit Klartext. Ich erinnere mich, ein Professor in Tübingen hat mal gesagt, manche Leute haben, wenn sie gefragt werden zu ihrem Christsein, dann haben die als Antwort so, als hätten sie eine heiße Kartoffel im Mund. Und wir wollen aber jetzt miteinander sprachfähig sein. Das ist auch hier angesprochen worden. Es sind drei Aspekte, drei Dimensionen des Wortes Gottes, die ich heute uns vorstellen will. Das eine, das Wort Gottes ist exklusiv. Das zweite, das Wort Gottes ist klar. Das dritte, das Wort Gottes ist tröstend. Bei einer württembergischen Gemeinde mit einer großen pietistischen Gemeinschaft, der Gottesdienst ist zu Ende und der Pfarrer verabschiedet an der Tür noch ein paar Besucher und dann plötzlich wird es ganz laut auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Alle Leute drehen sich um, was ist da los? Und einer der Gäste sagt zu dem Pfarrer, wird das gefährlich? Und da sagt er, nee, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, die legen sich nur die Schrift aus. Ja, die Klarheit und Wahrheit der Schrift, das ist schon eine Diskussion gewesen in der frühen christlichen Gemeinde. In 1. Petrus 3 steht ein etwas irritierender Satz, nämlich, wie auch unser lieber Bruder Paulus geschrieben hat, davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind. Also, schon im ersten Jahrhundert, schon in der apostolischen Zeit, war dieses Wort umstritten, hat man gerungen um die richtige Auslegung. Ging es darum, den Willen Gottes wirklich zu erkennen, um ihn dann auch umzusetzen. Was unser lieber Bruder Paulus schreibt, ist mitunter schwer zu verstehen. Alle Bibelleser wissen das. Es ist immer wieder eine harte Nuss zu knacken bei Paulus. Was kann man tun? Die römische Kirche in den Anfängen der Christenheit hat dann ein Konzept entwickelt, das in ihr bis heute gilt. Das Konzept der mündlichen Überlieferung. Sie fragen sich vielleicht manchmal auch im Gespräch mit katholischen Mitbürgern und Christen, wie kommen die eigentlich auf diese Vorstellung vom Papsttum? Wie können die so über Maria reden und Maria in den Mittelpunkt stellen? Das steht doch so nicht in der Bibel. Richtig. Aber die römische Kirche würde auch sagen, das ist gar nicht so exklusiv. Und deswegen habe ich zwei Bücher jetzt gerade mal mitgebracht. Ja, sie erschrecken schon, ich auch. Das eine ist uns wohl bekannt, die Heilige Schrift. Und das andere ist eine kompakte Sammlung aller Dokumente der Lehre und des Sittenlebens, der Ethik, die für die katholischen Christen als verbindlich gelten. Und da steht jetzt ganz eindeutig, die Kirche, nämlich die römische Kirche, schöpft ihre Gewissheit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein. Daher sind beide, nämlich die Bibel und die Tradition, und hier haben wir die Tradition kompakt zusammengefasst, weit dicker als das biblische Buch, nämlich beide, Bibel und Tradition, mit dem gleichen Gefühl der Dankbarkeit und der gleichen Ehrfurcht anzunehmen und zu verehren. Es ist gar nicht das Anliegen unserer katholischen Freunde, alle Lehren aus der Bibel heraus abzuleiten, sondern genauso wichtig, auf gleicher Ebene, mit gleicher Hingabe der Tradition zu folgen. Und das ist das, was uns auch entsprechend Schwierigkeiten macht. Die Dogmen über das Papsttum, die Dogmen über Maria, alle diese Lehrbereiche, die sind für die Katholiken ganz klar verbindlich festgelegt. Aber da haben wir unsere Bedenken. Schon Jesus hat den Übereifer der Religiösen mit ihren Traditionen klar in den Blick genommen und kritisiert. Jesus sagt, ihr lehrt, nämlich die Pharisäer, wenn einer zu Vater oder Mutter sagt, Korban, das heißt Opfergabe soll sein, was dir von mir zusteht, so lasst ihr ihn nichts mehr tun für seinen Vater oder seine Mutter. Und so hebt ihr Gottes Wort durch eure Satzungen, die ihr überliefert habt, auf und tut dergleichen viel. So ist es, dass wir immer wieder von menschlichen Vorstellungen, Traditionen, die stark werden, und ich meine, die Dogmen der katholischen Kirche sind ein Bacht, ein Bollwerk, bis zum heutigen Tag, 2000 Jahre. Aber es geht darum, dass Gottes Wort Recht behält, dass Gottes Gebot gilt und nicht irgendwelche menschlichen Traditionen. Bei den katholischen Christen gibt es dann noch eine Fülle von Legendenbildungen. Und in der Zeit der Reformation hat es Luther unglaublich umgetrieben, dass in den Kirchen und in der Messe statt wirklich intensiv die Heilige Schrift zu lesen und zu predigen, zunehmend das Ganze überwuchert wurde von Traditionen über die lokalen Heiligen, die Schutzpatrone und alle anderen, die man um Fürbitte angerufen hat, nicht zuletzt natürlich auch Maria. Aber das Schlusswort in der Bibel weist uns zurecht und mahnt uns, nämlich, dass wir nichts dem Wort hinzufügen sollen, sonst wird Gott auch die Plagen hinzufügen, mit denen er uns straft. Und wir sollen von diesem Wort nichts wegnehmen, sonst nimmt Gott uns etwas weg vom Baum des Lebens. Das ist also kein Sandkastenspiel, wenn wir hier über Traditionen reden. Und ich will auch ganz deutlich sagen, das ist nicht nur eine Sache, die die katholische Kirche betrifft. In vielen, vielen evangelikalen Gruppen und Kreisen bilden sich solche Sondertraditionen und die sind dann wie in Stein gemeißelt. Nein, das alles hat für uns keine Verbindlichkeit. Die entscheidende Frage ist, wie wird das biblisch begründet? Das ist die eine Seite, die Tradition. Und die andere Seite, die Kritik, die die Bibel zusammenschneidet, und zusammenstreicht. Und das hat angefangen vor allem im 18. Jahrhundert mit der europäischen Aufklärung. Da wurde gesagt, die Vernunft des Menschen ist die entscheidende Grundlage für alle Wahrheitserkenntnis. Die Schrift ist nicht mehr tragfähig. Und begründet wurde das, weil man gesagt hat, ihr seht doch, wie die christlichen Gruppen und Konfessionen gegeneinander stehen und unterschiedliches, ja widersprüchliches behaupten. Also auf die Bibel kann man nicht bauen. Aber was für alle Menschen gleich ist, ist die Gabe der Vernunft und an die wollen wir uns halten. Das hat dann dazu geführt, dass zum Beispiel an Weihnachten über Stallfütterung gepredigt wurde oder an Ostern über den Wert des Frühaufstehens. Das ist, nun darf man gerne früh aufstehen, aber dass das ein Konzept sei, das gepredigt wird. Wo sind wir hingeraten? Paulus schreibt in Römer 1, dass der Zorn Gottes offenbart ist über denen, die das Wort Gottes niederhalten, die ihm Gewalt antun. Und das bedrückt mich sehr, in unserer Zeit zu sehen, wie auch bis in die obersten Kreise der Kirche und der Theologie hinein das Wort Gottes in Frage gestellt wird, weggestrichen wird und man sich auf menschliche Wahrheiten beruft. In einem Jahrhundert der Fake News. In meinem Theologiestudium bis zum heutigen Tag, und ich bin jetzt seit gut 60 Jahren mit der Theologie beschäftigt, da ist es eine Frage, wie solide sind eigentlich diese ganzen modernen Theologien. Als ich an die Uni kam, da herrschte noch die Bultmann-Schule. Und Bultmann hat gesagt, so wie es im Neuen Testament steht, könnt ihr es nicht nehmen, das müsst ihr noch genauer lesen. Ihr braucht eine andere Brille, nämlich die des philosophischen Existenzialismus. Und dann hat man sehr schnell gemerkt, nach Bultmann, dass das nicht tragfähig ist. Und dann kam jene Generation der Studentenunruhen, wo man gesagt hat, entscheidend sind die inneren Erlebnisse des Menschen. Also wir wollen, dass das Wort Gottes so gepredigt wird, dass es uns psychisch weiterhilft. Eugen Drewermann ist da ein Stichwort, jener katholische Theologe, der mit Hilfe der tiefen Psychologie die Bibel abenteuerlich ausgelegt hat. Aber dann ging es wieder weiter. Dann kam die Befreiungstheologie, nicht die innere Situation des Menschen, sondern das politische Engagement. Und schließlich, das soll mein letztes Beispiel sein, die feministische Theologie. Da sagte man, ihr müsst die Bibel so lesen, um herauszufinden, wo sind Ansätze für die Befreiung der Frau. Das ist bei all diesen ideologischen Positionen in der Theologie immer wieder das gleiche Drama, dass eine Ideologie eingetragen und der Bibel übergestülpt wird. Von der Kritik zusammengestrichen. Wir haben jetzt in diesen Zeiten einen berühmten ehemals evangelikalen Theologen, der sagt, ich bin froh, dass ich aus der Sackgasse des Biblizismus herausgekommen bin. Ich bin froh, dass ich diese schwere Last und diese Bürde nicht mehr tragen muss, sondern dass ich in Freiheit, so wie es die pluralistische Gesellschaft von mir erwartet, dass ich in dieser Freiheit wirken kann. Weg aus den Sackgassen. Aber dieser Slogan führt in die Irre. Ich will es deutlich machen, die Sackgasse wird eingetauscht gegen den Holzweg. Wenn man im Wald spazieren geht, vielleicht ein bisschen auf einen Nebenweg gerät und da durchs Geschrüpp gehen muss, dann ist es nicht sonderlich bequem. Und plötzlich kommt man an eine Lichtung und da ist alles wunderbar frei. Da hat man breite Spuren, auf denen man bequem nebeneinander hergehen kann. Und dann enden diese Wege im Nirgendwo. Was ist das? Das sind die Waldarbeiter, die mit ihren schweren Bulldozern durch den Wald gefahren sind, um die gefällten Bäume aus dem Wald herauszuziehen. Das sind Sackgassen, ja mehr, das sind Holzwege, Wege, die ins Nichts führen. Und das möchte ich einfach ganz deutlich sagen, dieses ins Nichts führen, das zerstört die Gemeinde, das irritiert die Menschen. Am Schluss stehen sie da, denken, sie hätten jetzt einen sehr guten, einen bequemen, einen zeitgemäßen Weg gefunden und dann endet das Ganze im Chaos. Wie ist das mit dem Wort Gottes? Johann Albrecht Bengel, der große Bibelausleger hier aus Württemberg, der wurde mal gefragt, was er macht, wenn er eine Bibelstelle nicht versteht. Und dann sagte er, ich bleibe stehen, ich ziehe meinen Hut und gehe in Ehrfurcht weiter, bis ich das nächste Mal an dieser Stelle wieder vorbeikomme. Vielleicht schließt mir es dann Gott auf. Das ist mir ein ganz großes Anliegen. Nicht, dass wir komplizierte Theorien über die Inspiration haben, sondern dass wir zuerst und vor allem Ehrfurcht vor der Schrift haben. Und das erschüttert mich, wenn ich Theologen reden höre, nonchalance, einfach so über die Bibel hinwegzuspringen, nicht danach zu fragen. Nein, wir brauchen Ehrfurcht. Und damit komme ich zu einem Mann, den ich verehrt habe, Kurt Hennig. Der hat für IDEA eine Artikelserie geschrieben mit der Überschrift »In meiner Bibel steht es anders«. Und da möchte ich Sie ermutigen, liebe Brüder und Schwestern, ermutigen, wirklich auch einem Verkündiger in den Weg zu treten, die Bibel aufzuschlagen und zu sagen, in meiner Bibel steht es anders. Die Christen in der dritten Welt haben das sehr gut begriffen. Ich erinnere mich bei einer Tagung in Singapur, da sind wir sonntagmorgens in eine Gemeinde gefahren und schon unterwegs trafen wir viele, auch junge Leute, die hatten alle die Bibel unterm Arm. Warum nehmen die Bibel mit? Um das Wort, das verkündigt worden ist, zu prüfen. Das ist unser Vorrecht. Wir sind mündige Christen, ja, aber was gibt uns den Mund? Durch das biblische Wort. Und jetzt das Zweite. Wenn wir festhalten am Wort Gottes, dann geht es um die innere und die äußere Klarheit des Wortes Gottes. Um den Wortlaut der Schrift und die Grammatik. Sehen Sie, heute ist es so, dass die Leute nach Spiritualität verlangen. Die wissen, allein mit einem Kilo Rindfleisch und etwas Wasser kann man vielleicht eine Suppe kochen, aber davon wird man nicht satt. Nein, wir müssen wirklich wieder dahin zurückfinden, dass wir das äußere Wort Gottes ernst nehmen. Was ist das äußere Wort? Das ist das Wort, das dasteht, das in Buchstaben und in Grammatik verfasst ist. Und an dieses Wort hat sich Gott gebunden. Um der Heiligen Schrift willen ist Gott unter die Schriftsteller gegangen und hat uns dieses Wort gegeben, dass wir nicht mehr von einer Gottunmittelbarkeit träumen müssen, die sowieso nicht möglich ist, sondern dass wir das Wort, so wie es uns äußerlich in klaren Buchstaben gegeben ist, dass wir das so ernst nehmen. Manchmal hört man ja, man kann die Bibel auch ganz anders lesen. Und dann denke ich, ja gut, habe ich vielleicht die falsche Brille, kann ich nicht mehr so richtig sehen, was ist los? Nein, die Bibel ist klar in dem, was sie mir Satz für Satz und Abschnitt für Abschnitt offenbart. Und das Zweite, es gibt nicht nur eine äußere Klarheit der Schrift, sondern auch eine innere. Darauf hat auch Martin Luther sehr großen Wert gelegt. Die innere Klarheit des Wortes Gottes. Es muss vom Kopf ins Herz rutschen. Es muss das Wort uns umtreiben. Es muss das Wort uns prägen. Erst dann können wir leben aus der Fülle des Glaubens und der Gnade Gottes. Das Wort Gottes schafft das alles erst. Ich möchte an einen Mann erinnern, der für den Pietismus eine große Bedeutung gewonnen hat, August Hermann Franke. Der war in Lüneburg und hatte zugesagt, an Ostern die Predigt zu halten. Und dann las er den Text im Johannesevangelium immer wieder und sein Herz wurde immer finsterer. Und dann schrie er zu Gott und sagte, ich kann das nicht glauben. Und am Schluss war er so weit, dass er noch nicht einmal an die Existenz Gottes glaubte. Aber dann fiel er doch noch auf seine Knie und hat um innere Erleuchtung durch den Heiligen Geist gebeten. Und dann hat Gott ihm das Wort aufgeschlossen und er konnte mit Freimut und Freude auf die Kanzel gehen und das Wort verkündigen. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder selber erlebt habe. Man hat eine Predigt zu halten, man liest den Predigttext und es ist einem etwas mulmig zumute. Was soll ich dazu sagen? Und dann lässt man sich vom äußeren Wort, von dem, was geschrieben steht, durch den Heiligen Geist an der Hand nehmen und in die Tiefe des Wortes Gottes hineinführen. Der Heilige Geist bekehrt Menschen durch das äußere Wort, das dann ins Innere hineingeht. Darauf kommt es an, dass wir das Wort Gottes so hören. Und Franke hat es gesagt, es war bei ihm wie wenn plötzlich sich eine Hand umwendet. Von einem Augenblick auf den anderen wurde ihm klar, Jesus lebt, er ist der Herr. Und das hat er dann so in sich aufgenommen, dass das ganze Leben von ihm in unglaublicher Weise geprägt wurde und er viel, viel Segen und viele unterschiedliche Initiativen ergreifen konnte mit weltweiten Beziehungen zwischen Russland und Amerika. Ja, das ist es, worum ich immer wieder bete, dass Gott mir selbst sein Wort aufschließt. Oder eine andere Geschichte. Johann Georg Hamann war ein Zeitgenosse von Immanuel Kant. Und dieser Hamann war als junger Kaufmann nach London geschickt worden von seiner Firma. Und dort ist er völlig aus der Bahn gekommen, war der verlorene Sohn, hat sein Leben gegen die Wand gefahren, wusste nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und dann hat er die Bibel, die er sich mitgenommen hat aus Deutschland, dann hat er sich dieses alte Buch wieder vorgenommen Und dann hat er angefangen, jeden Tag ein Kapitel zu lesen und seine Gedanken dazu aufzuschreiben. Aber schon beim vierten Kapitel des ersten Mosebuches ist er zutiefst erschrocken. Und er schreibt dann: Ich bin der Mörder meines Bruders Jesus Christus. Ich durch meine Sünde habe, wie Kain den Abel erschlug, so habe ich Jesus erschlagen. Und er fasst das zusammen in diesem großartigen Satz: Er ist durch die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis gegangen. Es ist keine nur lockere Sache mit der Bibel, sondern sie schickt uns auch manchmal durch die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis, dass ich über mich selber erschrecke. Das ist die Predigt des Heiligen Geistes durch das äußere Wort Gottes. Die Confessio Württembergica, also das württembergische Bekenntnis, und wir sind ja hier als Bibel und Bekenntnis zusammen, wollen wir auch mal auf eine württembergische Bekenntnisaussage zurückgreifen, nämlich der Prediger und Reformator Johannes Brenz hat diesen Katechismus geschrieben und darin sagt er: Die Bibel ist das verlässliche und wahrhaftige Wort des Heiligen Geistes. Das ist die Bibel. Die Predigt des Heiligen Geistes. Gott hat uns für uns selbst und dann auch für andere dieses Buch in die Hand gegeben, dass wir das zuverlässige und wahrhaftige Wort Gottes haben. Die Bibel ist ein Predigtbuch, ein lebendiges Buch. Ein Buch, das uns abholt in unserer Situation, das uns die Augen öffnet für uns selber, dass wir wissen, was die Gefahr ist, die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis. Und dann dieses Wunder zu erleben, wie das der August Hermann Franke erlebt hat. Und jetzt komme ich zu meinem dritten, letzten Punkt, das tröstende Wort Gottes. Es gibt einen Satz, das geht uns ja sicher allen so, in der Bibel, der uns besonders umtreibt. Und bei mir ist das Römer 11, Vers 33. Der Apostel Paulus, der ja mit aller Vollmacht des apostolischen Dienstes und der apostolischen Lehre gesegnet war, er schreibt im Römerbrief zwischendrin, zwischen den Blöcken über die Glaubenslehre und Rechtfertigung und über den praktischen Gehorsam in der Nachfolge, da fügt er drei Kapitel ein, Römer 9 bis 11. Und da vertieft er sich in die Frage, wie steht es eigentlich zwischen Juden und Griechen oder Heiden? Und am Schluss ist er recht ratlos. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Das sagt dieser kluge, dieser großartige Theologe und Missionar Paulus, dass er das so nicht erklären, nicht erfassen kann. Und das ist doch unsere Situation bis zum heutigen Tag. Dass wir vor Rätseln stehen. Die Geschichte Israels. Es gibt eine erschütternde Geschichte aus dem Warschauer Ghetto. Ein Jude aus Litauen, der da eingeschlossen ist in diesem Ghetto mit all seinen Schrecklichkeiten und den vielen Verhungernden und den Kranken. Und dann hat er auf einigen Zetteln, die ihm noch zur Verfügung standen, sein Bekenntnis aufgeschrieben und in die Mauerritzen des Hauses gesteckt, in dem er Zuflucht gesucht hat. Und auf einem dieser Zettel steht: Gott, du hast alles getan, dass ich nicht mehr an dich glaube. Aber dann, du wirst das nicht tun können, weil ich dein Wort habe, weil ich in der Tora lese, weil mir dein Wille offenbart ist. Und davon kann ich leben, mitten in den tiefsten Gräueln. Und das ist es, was wir wissen dürfen. Es ist so schön, dass wir hier den Lobpreis haben. Aber es gibt eben auch das andere, die Klagelieder, die Klagepsalmen. Wir sollen Gott mit Gottes Wort in den Arm fallen. Beim Hiob-Buch steht auch so ein erschreckender Satz: Wenn Gott als Feind und als Gewalttätiger erscheint, sein Zorn ist über mich entbrannt und er achtet mich seinen Feinden gleich. Ich bin ganz gewiss, dass hier in dieser großen Versammlung viele sind, die mit Schmerzen leiden, an eigener Krankheit und Gebrechlichkeit, an Problemen in ihrer Familie, an ihrer Sorge um die finanzielle Zukunft. Es rollt ja zurzeit wie eine Meereswelle nach der anderen über uns hinweg. Was sollen wir tun? Wir dürfen diese unsere Klage vor Gott bringen. In einer ganz schweren Situation unserer Familie, in der unser mittlerer Sohn gestorben ist, da bin ich dann am anderen Sonntag, das war an einem Freitag, und am Sonntag bin ich dann in die Dorfkirche in Derendingen gegangen. Und da habe ich erlebt, was es heißt, vom Volk Gottes umhüllt zu werden und mitgenommen zu werden und vor Gott meine Klage ausschütten zu dürfen. Und das war mir alles, obwohl ich viel Theologie da in jeder Facette studiert habe, es war mir so neu, so lebendig, dass Gott gegenwärtig ist und dass ich diese Klage vor ihn bringen darf. Selbst wenn ich den Eindruck habe, Gott ist mein Feind geworden. Aber ist Gott für mich, so drehte gleich alles wider mich. Das tröstende Wort Gottes, das durch das äußere Wort vom Heiligen Geist gebraucht wird, in unser Inneres vorzudringen. Und da ist auch nochmal so ein Vers, der mich getragen und getröstet hat, aus 1. Mose 22, 7 und 8. Abraham ist mit seinem Sohn Isaak auf dem Weg nach Moria und er soll seinen Sohn opfern. Und der kleine Knabe Isaak, der spricht dann, während sie so unterwegs sind: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Und der Vater Abraham, der antwortet dann: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Brandopfer, ein Schaf zum Brandopfer. Gott wird sich ersehen. Wenn ich auch Gott nicht verstehe, wenn ich auch im Blick auf die kritischen Fragen meiner Zeitgenossen oft keine Antwort habe, gerade zu den schweren Biografien, gerade zu diesen Weltkrisen, in denen wir heute stehen, dass ich Gott dennoch vertrauen darf. Es ist das Dennoch des Glaubens, mit dem man den Anfechtungen und Versuchungen entgegentreten kann. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Das tröstende Wort Gottes. Paulus sagt, und das ist hier schon zitiert worden: Ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und in der Anfechtung, in der Versuchung, da dürfen wir zu Jesus in besonderer Weise hinfliehen und wir sind eingeladen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Zu Jesus fliehen, seine Vergebung in Anspruch nehmen und neu bitten, dass er mich ein paar Schritte weiterführt, das genügt schon. Und so möchte ich diese Überlegungen abschließen mit dem einen unübertrefflichen Satz des Apostels Paulus in Philipper 4,7. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.